Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Andrea Ballschuh.
Mit Carsten Stahl, dem Anti-Mobbing-Experten. Er selbst wurde jahrelang in der Schule gedemütigt, wurde dann vom Opfer zum Täter. Und als sein Sohn in der ersten Klasse gehänselt und verprügelt wurde, begann sein Kampf gegen Mobbing mit dem Verein Kamp Stahl. Herr Stahl, Sie beschreiben Mobbing als eine Art Geschwür. Wie entsteht das?
Der Fehlglaube ist zu denken, Mobbing ist ein Problem der Schulen. Nein. Da beginnt es meistens nur. Mobbing ist ein Geschwür der ganzen Gesellschaft. Es gibt es in jeder Gesellschaftsschicht. Egal wo. Es gibt es bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei der Bundeswehr. Besonders auch dort, weil da Hierarchien sind. Mhm. Da sowieso schon auch Macht im Raum ist. Und genau das ist auch so ein bisschen das Thema, Macht. Mobbing wird ausgelöst durch Neid und Angst. Angst, das zu verlieren, was ich habe. Besonders Positionen. Mhm. Besonders eine Machtposition, eine Führungsposition. Und der Neid auf das, was der andere hat, auch oft eine Position. Bei Mobbing spielt die Position eine sehr große Rolle. Denn bei Mobbing möchte man unbedingt dazugehören. Mhm. Denn Mobbing bedeutet ausgrenzen, ausgeschlossen sein. Der draußen steht, der möchte niemand sein. Ich persönlich habe sehr starke, so teilweise Traumas mit Mobbing erlebt. Die Kinder, die vertrauen, die haben Angst, sie schämen sich, darüber zu sprechen. Sie werden auch bedroht, wenn du es sagst, wird es noch schlimmer. Und sie hoffen am Anfang auch noch, dass es weggeht. Es fängt klein an, aber es hört nicht auf. Man kommt in die Position und kommt da ganz schwer raus. Und dann lernt man, wenn man selber mitmacht, selber über andere lacht, dann wird man auf einmal akzeptiert. Man verliert die Opferrolle und kommt in die Mitläuferrolle und später in die Täterrolle, weil man selber anfängt. Und dann auf einmal ist man oft cool. Mobbing, und deswegen kämpfe ich auch so vehement dafür. Ob mich die Leute mögen dafür oder mich hassen, ist mir dabei erstmal egal. Es geht mir um was viel Wichtigeres. Jeden zweiten Tag nimmt sich ein Teenager in Deutschland wegen Mobbing das Leben.
Jeden zweiten Tag.
Und wissen Sie, darüber werden Sie kaum Statistiken finden, weil über Selbstmorde spricht man nämlich nicht, wegen den Nachahmern. Aber wenn wir nicht darüber sprechen, dann gehen wir auch nicht den Ursachen auf den Grund. Oft wird es so bagatellisiert, ja, die sind ja in der Pubertät. Wir haben mittlerweile Kinder. 9, ich war auf 6 Beerdigungen. Der Jüngste war 9 Jahre alt. Und ich will jetzt gar nicht mehr diesen Thema anfangen mit der Ursache, was in Berlin passiert ist, was wir ja auch losgetreten haben. Entscheidend ist, wenn wir nicht anfangen, wir müssen nicht explizit auf diesen Selbstmord eingehen, aber wir müssen doch darüber reden, wieso ein Kind sich das Leben nimmt, weil es von anderen ausgegrenzt, erniedrigt, gedemütigt wird, weil es nicht so cool ist, wie andere es empfinden wollen? Wieso?
Nun gehen Sie ja an Schulen, um Kinder und Jugendliche in Anti-Mobbing-Seminaren davor zu bewahren, auch die gleichen Fehler wie Sie zu machen. Genau. Was haben Sie denn für Fehler gemacht?
Ich habe mich dafür geschämt. Ich habe mich nicht anvertraut. Ich habe gehofft, gefleht, dass es wieder aufhört. Ich habe mich an niemanden gewandt. Bei mir haben auch meine Freunde weggesehen, die es mitbekommen haben, die Angst hatten, selber zum Opfer zu werden.
Na, viele Lehrer haben ja selber auch Angst. Natürlich. Und wissen überhaupt gar nicht, was sie denn machen können, richtig, wenn sie von Mobbing oder auch von Gewalt an der Schule erfahren. Welchen Ratschlag haben Sie denn auch für Lehrer, wo Sie ja sagen, die sind nicht dafür ausgebildet, aber wie können die, und einige Lehrer, die uns zuhören, haben sicherlich auch solche Fälle an der Schule, klar, und wissen davon, aber fühlen sich hilflos. Wie können die denn helfen?
Genau, also erstmal ist es ja, genau diese Hilflosigkeit ist ja das Schlimme. Ich werfe keinem Lehrer und keinem Direktor vor, dass er es nicht selber lösen kann, wenn er es nicht weiß oder auch nicht den Ansatz dafür hat. Ich werfe denen nur vor, wenn sie es wissen und sich nicht helfen lassen. Um Mobbing zu verstehen, müssen sie sich vorstellen. Bleiben wir im Klassenzimmer. In jedem Klassenzimmer gibt es diesen klassischen Papierkorb. Sie haben diesen Plastikpapierkorb vorm Augen. Mhm. In diesem Plastikpapierkorb liegt Papier drin. Zerknüllte Papier von den Kindern. Stellen Sie sich einen Schüler vor. Der nimmt jetzt ein Streichholz, schlägt das aus. Es glimmt aber noch und schmeißt es unbedacht in den Papierkorb. Was wird passieren? Die Hitze und vielleicht noch die Nachglut wird das Papier entflammen. Wenn ein Lehrer das jetzt mitbekommen würde, dass es da schmuckelt, anfängt zu rauchen, eine kleine Flamme entsteht, wenn er weiß wie, nimmt er einen Eimer Wasser, kippt den rauf und das Feuer ist gebannt. Wenn er den Moment aber verpasst, brennt nicht nur der ganze Papierkorb. In 0,nix brennt das ganze Klassenzimmer. Und eine Stunde später brennt die ganze Schule. Und was tut man, wenn es brennt? Man ruft die Feuerwehr. Aber das heißt, es brennt. Wissen Sie, was gute Prävention bedeutet? Bevor Menschen zu Opfern und Täter werden. Und ich und auch viele andere, wir sind nicht nur die Feuerwehr. Nee, Wir sind die Brandmeister, die kommen und den Kindern erklären, spielt nicht mit Streichhölzern, damit es nicht dazu kommt. Und ich bitte jeden Lehrer da draußen, lasst euch helfen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sagten gerade, viele Lehrer fühlen sich selbst hilflos, wenn sie merken, dass in ihrer Klasse Schüler gemobbt werden. Sie wissen nicht, was sie tun können, um Mobbing im Keim zu ersticken. Was raten Sie denn den Lehrern?
Wir haben die Prävention der Polizei. Wir haben die Prävention von Pädagogen, Psychologen und Präventionsprojekte. Und wir brauchen dazu die Politik. Prävention ist der Schlüssel gegen Gewalt, gegen Jugendkriminalität.
Aber wie kann man dann in dem Moment agieren oder wie können Sie auch helfen, wenn der Streichholz schon im Papierkorb liegt und es schon angefangen hat zu brennen?
Dann fängt es an zu glimmen. Wenn dieser Moment, das ist genau der Moment, der eigentlich der gefährliche ist. Mobbing ist unterschwellig, Mobbing ist schambehaftet und beginnt ganz klein. Sage gleich ein Beispiel dazu. Das Problem ist, wenn ein Lehrer jetzt nicht eingreift und weiß nicht wie, wird es von den Schülern, die mobben und mitmachen und wegschauen, als stille Duldung akzeptiert. Das heißt, als wenn der Lehrer nicht mitmacht, aber es akzeptiert. Und genau das ist Gefährliche. Er darf es nicht akzeptieren. Er muss wachsam sein, auch wenn er viel zu tun hat und dieses Thema ernst nimmt. Jetzt sage ich Ihnen mal ein Beispiel, ist ganz nah bei mir. Ein Kindergeburtstag. Ein Kindergeburtstag ist ja nicht immer nur, dass Schüler aus einer Schule zusammenkommen, sondern der Junge, der Geburtstag oder Mädchen, die kennen ja auch welche von außen. Das gab 4 Schüler dieses Jungen, die waren aus einer Klasse. Und 3 Schüler waren aus dem Sportverein, aus dem Fußballverein. Alle saßen zusammen, haben gespielt oder Kuchen gegessen. Und dann sind sie alle zusammen rausgegangen, Fußball spielen. Bei diesen 7 Jungs, die jetzt draußen waren, war auch ein Junge, der in der Klasse war von dem Geburtstagskind, der nicht Fußball spielen konnte. Und dieser Junge hieß Thomas Meyer. So, dann spielen die. Und der eine, der super Fußball spielen kann, sogar 2 Jahre älter war, größer, kräftiger, ein toller Ballathlet, der ist sehr auf Fußball fixiert und Thomas Meyer konnte den Ball nun nicht richtig schießen. Und irgendwann hat dieser Junge gesagt zu Thomas Meyer, Mann, Thomas Meyer, du hast da keine Eier. Und schon war es geboren. Es war, wer meint's witzig vielleicht. In dem Moment haben sie alle kurz gelacht. Und was passiert weiter? Jetzt sitzen sie danach zusammen und essen. Am Tisch wird dieses Ding mal jetzt rumgetragen. Thomas Meyer hat keine Eier, Thomas Meyer hat keine Eier, Thomas Meyer hat keine Eier. So geht es rum. Das war jetzt, dann geht der Geburtstag vorbei. Der Tag hat sich bestimmt für den Thomas Meyer da schon nicht schön angefühlt. Aber der Tag war vorbei. Sonntag alle zu Hause. Montag, und jetzt kommen wir dazu. Denken Sie an das Geschwür, an den Virus. Jetzt gehen die alle wieder in die Klasse. Die 4 Jungs von dem Geburtstag sitzen mit Thomas Meyer da drin. Und auf einmal in der Klasse, wo welche dabei sind, die überhaupt nichts damit zu tun hatten mit Wochenende. Thomas Meyer hat keine Eier. Einer fängt an. Auf einmal, nach kürzester Zeit, stimmt die ganze Klasse mit ein. Vor den Augen der Klassenlehrerin. Das andere ist vor den Augen einer Mutter passiert. Thomas Meyer hat keine Eier. Ja, ist ein Spruch. Ist doch nicht schlimm. Ja, der hört es einmal, zweimal. Die sind meistens nicht dabei, wenn sie es richtig, wenn sie es wie oft es hören. Dann geht es in den Flur, wo alle Klassen sind. Und in nicht mal einer Woche ist das eine Sache, die durch die ganze Schule läuft. Und jetzt kommt der Freitag, noch nicht mal eine Woche später. Thomas Meyer ist ein kleiner, zierlicher, zurückhaltender Junge. Denken Sie an Vulkane, Druck und Zeit. Am Freitag, der Junge geht zur Schule, erste Pause. Die fangen wieder an, ihn zu verarschen, muss ich jetzt sagen. Jemand kommt auf ihn zu, sagt, Thomas Meyer hat keine Eier. Thomas Meyer holt aus und schlägt diesen Jungen. Und auf einmal ist das Geschrei groß. Der ist ja gewalttätig geworden. Wie kann er das denn tun? Und wo war die Gewalt? Die psychische Gewalt? Das Eingreifen der Lehrer? Das Eingreifen der Eltern? Das Eingreifen der Mitschüler? Nein, alle haben sie mitgemacht oder weggeschaut. So schnell kann man jemanden an die Grenze treiben. Mobbing ist psychische Gewalt und körperliche Gewalt.
Wie kann ich als Mutter, wie können Väter, wie können Eltern merken, dass ihr Kind gemobbt wird? Weil die meisten schämen sich ja dafür und sagen ja nichts. Aber welche Anzeichen könnten dafür sprechen, dass Kinder gemobbt werden?
Genau, das werde ich immer wieder gefragt. Es gibt verschiedenste Merkmale, die sich einfach immer wiederholen. Ein Kind, das gemobbt wird, vertraut sich meistens sehr schwer an. Aber wenn, dann wird es es einmal, vielleicht ein zweites Mal probieren. Wenn sie den Moment verpassen, dann kriegen sie es nicht mit. Und ich war auf 6 Beerdigungen und alle dieser Eltern haben mir gesagt, ich habe nichts gemerkt. Oder sie haben es nicht gehört.
Aber das Kind verändert sich doch, es findet doch eine Wesensveränderung statt.
Genau, und diese Wesensveränderungen sind ja kleine, immer wie, also kleine und auch langsam steigende Symptome, die da passieren. Mhm. So, und deswegen ist es genau das. Ich bitte vor allen Dingen eins, wenn sie Wenn Sie sicher gehen wollen, nehmen Sie sich wirklich mal Zeit für Ihr Kind oder für Ihren Schüler. Setzen Sie sich hin. Kinder gucken hoch zu ihren Eltern, zu Vätern, zu Müttern. Und wenn sie dann einfach mal sich hinsetzen und sagen, weißt du, ich möchte mich mit dir mal unterhalten. Als ich damals in deinem Alter war, ja, da gab es eine Gruppe von Mädchen oder Jungen, die waren auch nicht nett zu mir. Die haben mich drangsaliert, vielleicht schlimme Dinge zu mir gesagt. Machen Sie Beispiele. Vielleicht haben sie auch geschlagen oder getreten. Sagen Sie das, denn wir wissen alle da draußen, wir haben es alle, der eine mehr, der andere weniger erlebt. Und wissen Sie, dann passiert was. Ihr Kind guckt sie an. Wie, du auch? Ja, natürlich, ich auch. Ich war nicht immer der große Starke, ich war auch mal klein. Sie können auch Bilder da raus zu, das ist gut, Bilder damit zu arbeiten. So, und dann kann es, und das werden Sie feststellen, passieren, dass Ihr Kind auf einmal vielleicht in Tränen ausbricht oder anfängt zu reden und erzählt das, was vielleicht, und da sind Sie dann vielleicht geschockt, seit Monaten passiert.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie waren erst Opfer, sind dann zum Täter geworden. Wann und wie wurden Sie denn zum ersten Mal gemobbt?
Richtig angefangen hat es, als da war ich 10 Jahre alt. Und es gab an meiner Schule eine Gruppe von 5 Jungs. Der Älteste war 15 und der Jüngste war 13. Und ich war ein bisschen, um die Zuschauer zu vermitteln, ich hatte rötliche Haare, ich hatte viele Sommersprossen und ich war ein bisschen kleiner und ein bisschen dicker. Also wirklich alles, was man haben konnte, ich hatte das. Also, und das war natürlich für manche, die ein bisschen größer waren, kräftiger waren, die waren in meiner Klasse schon alle größer als ich. Aber da ging es. Da war das jetzt nicht so schlimm. Da warst du mal Pumuckl oder was. Ja, aber das ging alles noch. Aber für die Größeren und besonders für diese Gruppe, die ja nicht nur mich, sondern auch andere regelmäßig drangsaliert haben. Und das waren in Form von Beleidigungen, von Schubsen, von Schlagen, von Essensgeld abziehen, also schon damals auch erpresst worden, bring mal morgen mehr mit und ditte Pausen, alles Mögliche. Am Anfang war ich da nicht bei denen, sage ich mal, auf der Liste. Und irgendwann bin ich aus der Schule raus und da stand diese Gruppe von 5 Jungs da. Ja, und da war wahrscheinlich kein anderer daneben. Und das war der Moment, wenn jeder zum Täter, zum Opfer werden kann. Ich lief vorbei, dann rief mir dieser 15-Jährige, der war mindestens 2,5 Köpfe größer als ich, großkräftig zu. Wo willst du denn hin, du fette Sau? Und damit war ich auf der Liste. Ich total, ja, ich meine dich, rede, sonst kriegst du mal aufs Maul. Ich war schockiert und hatte auch Angst, bin dann ganz schnell weggelaufen. Aber von dem Tag an ging es wirklich sukzessive immer weiter. Erst Beleidigungen, dann irgendwann Schubsen. Irgendwann haben sie mich zu 5 umringt, haben mich hin und her geschmissen. Und irgendwann mal, kann das jetzt heute schwer nachvollziehen, bin ich bei dieser Schubserei mal zu Boden gefallen. Fall zu Boden, die wie so ein Ball haben, die mich hin und her schubst. Dieser Klassiker, 5 umringen dich oder mehrere umringen dich. Ich fall zu Boden, will wieder aufstehen und da tritt mich der 15-Jährige in die Seite. Und instinktiv, weil sie immer das tun, was er getan hat, haben alle 5 gleichzeitig auf mich eingetreten. Boah. Nochmal zur Wiederholung. Ich war 10, 5. Klasse, kleiner, die Wand größer, stärker. Entscheidend ist, dass alle, die vorbeiliefen, das war ja nach der Schule, es gesehen haben, weggeguckt haben, auch meine eigenen Klassenkameraden, nicht mir geholfen haben, auch nicht zum Lehrer gelaufen sind. So, und jetzt fragen Sie sich, und zu Recht, aber wenn ihm das passiert, wieso hat das nicht seinen Lehrern erzählt? Oder seinen Eltern? Ich sagte doch, heute vermittelt den Kindern nicht die gleichen Fehler zu machen. Erstens, Mobbing ist schambehaftet. Ich habe mich geschämt. Und zweitens, Mobbingopfer werden oft bedroht. Und jetzt sage ich Ihnen, was Sie zu mir gesagt haben. Besonders der 15-Jährige, sehr gewalttätig, beugt sich zu mir runter und sagt, wenn du das deiner Eltern erzählst oder deinen Lehrern, dann werde ich deine Mutter umbringen.
Oh Gott.
Einem 10-jährigen Jungen, der drangsaliert, geschlagen und getreten wird, der misshandelt wird, sagst du das ins Gesicht, ich hab das dir gelobt.
Na klar, natürlich.
Ich hab das dir gelobt. Und dann habe ich das nicht erzählt. Aus Scham, aus Angst und habe in mich reingefressen. Und von dem Tag an, ich musste Geld zu Hause klauen, müsste das da abliefern. Und dann haben sie mich in eine Mülltonne gesteckt, manchmal im Winter die Schuhe ausgezogen oder mich versucht da, die Schulsachen haben sie mir kaputt gemacht, alles Mögliche. Das ging über Monate. Ich habe angefangen, ich bin regelmäßig morgens zur Schule zu spät gekommen. Dann konntest du mich vor der Schule nicht verprügeln, ja. Die Lehrer haben die Signale nicht erkannt. Die
und
Noten
ihre
sind
Eltern
gefallen.
Auch nicht? Ihre
nein,
Eltern haben auch nichts
nein,
gemerkt?
Nein.
Ach Gott.
Denken Sie, wir reden hier Anfang der 80er. Ich bin nach Hause gekommen, der Klassiker, und das werden viele Eltern genauso kennen. Und wie war die Schule? Die war gut. So, denken Sie daran. Wenn ein Kind immer wieder sagt, die Schule war gut, dann müssen Sie nachhaken. Nicht jeden Tag kann die Schule gut sein. Ja, und nein. Und meine Mutter war berufstätig, mein Vater war berufstätig, die waren beschäftigt, wir waren 4 Kinder. Ja, also da ist man natürlich auch vielleicht ein bisschen träge, das zu sehen, aber auch die Lehrer haben es ja nicht gesehen.
Was hat das mit Ihnen gemacht, was hat das aus Ihnen gemacht?
Naja, Es hat ging aber Monate, es hat mich immer kleiner gemacht. Wissen Sie, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein entsteht, wenn wir klein sind, es wächst. Und es ist wie eine kleine Pflanze. Und wenn man darauf rumtritt und kaputt macht, dann endet das in Depressionen und in Selbstmordgedanken.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Stahl, wie lange ging das?
Es ging monatelang. Und einmal haben sie mich gejagt. Sie haben mich gejagt, vorher mich hergetrieben, wie ein Hund haben sie mich gehetzt und haben beim Rennen immer geschrien, wir haben dich gleich, wir haben dich gleich. Und dann haben sie mich in eine Sackgasse getrieben, haben mich ringelaufen, weil ich es nicht erkannt habe. Und am Ende der Sackgasse ging es nicht weiter und da war eine Baugrube, die war 3 Meter tief, abgesperrt durch Holzbalken. So, und ich stand so einen halben Meter weg von diesen Holzbalken und die Jungs kamen auf mich angerannt. 4 wurden langsamer, nur der 15-Jährige, der schnellste und stärkste, gibt nochmal richtig Vollgas. Und ich war 10 und der stößt mich und ich habe die Hände ausgestreckt und weinend vor ihm gestanden und habe gesagt, bitte tu mir nichts. Und er rennt mich an, stößt mich mit voller Wucht, mit Anlauf vor die Brust. Ich heb ab, bin gegen den obersten Balken gefallen, der bricht durch und rückwärts überschlage ich mich und schlage in dieser Grube auf. Ein bisschen mehr nach links oder rechts und ich hätte meinen Rücker gebrochen oder den Schädel aufgestochen. Ich bin trotzdem mit der Seite und mit dem Kopf aufgeknallt und hatte ein Loch im Kopf, aus dem Blut kam. Und ich habe mir die Rippen gebrochen. Und beim Aufprall habe ich mir so heftig auf die Zunge und auf die Wange gebissen, dass ich aus dem Mund geblutet hatte. Ich lieg da unten und wimmer. Und ich werde das nicht vergessen. Ich habe das heute noch im Ohr. Da können Sie mir glauben. Das ist ein Trauma. Und die Jungs kommen da oben ran. Und als erster hört bloß sein hämisches Lachen und Grölen. Und auf einmal klingen alle mit ein. Sie lachen, sie beleidigen mich. Sie lachen, aus meinem Kopf kommt Blut. Ich wiederhole das nochmal. Aber wer jetzt schon zu Hause sitzt und denkt, dass das schlimm für mich war. Nee, das hat ihm ja nicht erreicht. Dann hat er alle angewiesen, sich um die Grube zu stellen. Und die haben das gemacht. Und dann hat erst er und dann alle 5 anderen, also alle 4, 4 anderen, alle 5 zusammen, auf mich heruntergepinkelt, als ich da blutend, weinend und wimmernd in der Grube lag. Und dann sind sie weggegangen. Und ich habe mich in der Grube zurückgelassen. Und das war spät Herbst und es war 16 Uhr, als sie mich da reingeschubst haben. Ich hätte jetzt schreien können, wimmern können. Hätte um Hilfe rufen können. Das habe ich aber nicht getan. Ich wollte sterben. Ich wollte nicht mehr leben. Wofür denn? Wenn alle meine Klassenkameraden wegschauen, mir nicht helfen, meine Eltern es nicht spüren, meine Lehrer es nicht merken. Wenn mir niemand beisteht und ich jeden Tag über Monate hinweg gequält, misshandelt und verletzt werde.
Aber Ihre Eltern hätten das doch sehen müssen, was mit Ihnen passiert, wenn Woran Sie zusammengeschlagen denn? Werden.
Die haben mir nie ins Gesicht geschlagen. Denken Sie daran, was ich gesagt habe. Hämatome sind am Körper. Ich hab in mein Zimmer geschlichen. Wir waren 4 Kinder. Meine Eltern waren beide berufstätig. Man denkt das. Und deswegen sage ich ja, liebe Eltern, Denken und Wissen sind 2 verschiedene Dinge. Fragen Sie nach. Und jetzt lag ich in der Grube. Ich habe nicht geschrien. Ich habe mich dort einfach zurückgezogen und bin irgendwann eingeschlafen. Ich kenne die Geschichte, die jetzt kommt, nur noch von dem, was mir andere erzählt haben. Dass um 22 Uhr ein alter Mann mit seinem Hund da lang gelaufen ist. Und dieser Hund hat angebellt und hat dahin gezogen. Und der alte Mann hat gesehen, dass die oberste Bohle dort kaputt gebrochen war. Und der leuchtete, haben ja ältere Menschen oft eine Taschenlampe bei, in dieses Loch. Und sah mich da liegen. Er rief sofort der Feuerwehr und einen Krankenwagen. Die haben mich da rausgeholt. Und dann war ich 4 Tage im Koma und habe eine Bluttransfusion gekriegt. Und nach 4 Tagen, wo ich wieder zu mir kam, und ab dem Moment bin ich wieder da, fragt mich der Arzt, ich weiß das nur wie heute, was ist passiert? Und selbst im Krankenhaus, selbst dort, wo ich es hätte sagen müssen, habe ich gelogen. Ich habe gesagt, ich habe da gespielt, bin da reingefallen und dann weiß ich nichts mehr. Ich habe Angst gehabt, dass es noch schlimmer wird. Ich habe Angst um meine Mutter gehabt und ich habe mich verdammt nochmal geschämt. Wissen Sie, und wenn jetzt da draußen jemand sitzt und immer noch sagt, der hat keine Diplome, keine Titel, ich habe mein Wissen. Nicht aus Büchern oder von Professoren, die es aus Büchern haben. Ich habe es erlebt. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und weil mein eigener Sohn zum Opfer wurde, habe ich vor 5,5 Jahren die Kampagne im Kopf gegründet, Stopp Mobbing, die jetzt bundesweit sich gegen Mobbing einsetzt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Viele Kinder trauen sich ja nicht, ihren Eltern zu sagen, dass sie gemobbt werden. Das haben wir ja gerade eben auch schon in den Zeilen von Britta gelesen, die sich bei uns gemeldet hat. Welche Symptome könnten denn darauf hindeuten, dass das Kind in der Schule schikaniert wird?
Es gibt diesen Klassiker. Kind redet darüber, dass es Bauchschmerzen hat. Das ist übrigens kein Witz. Das ist wirklich so. Das ist diese psychische Angst, zur Schule zu gehen. Essstörung, Schlafstörung, kleine Kinder, die oft nachts ins Bett kommen oder einnässen, ja, Blickkontakt vermeiden. Ganz, ganz wichtig, was Lehrer und Eltern sofort feststellen können. Die Noten fallen rapide. In kürzester Zeit fallen die, weil die sich nicht mehr konzentrieren können. Und dann können sie auch nicht mehr im Unterricht folgen, weil sie nur noch einen Gedanken haben. Was passiert mir heute? Dann, was auch ist, wie gesagt, dann, dass Kinder Blickkontakte vermeiden. Auch vielleicht bei ein bisschen älteren Kindern sagt man oft, okay, die schämen sich auch, dass sie vielleicht oft vermeiden, dass man sie nackt sieht. Na, dann kommt bei uns der Gedanke auf, die schämen sich schon. Nee, vielleicht aber auch, weil sie Hämatome haben von den Schlägen, die sie bekommen. Das sind Dinge bei Lehrern ganz wichtig. Ich weiß, Sie haben viel zu tun, aber achten Sie doch mal auf den Pausenhof. Beobachten Sie mal Ihre Schüler. Und wenn dann immer wieder die gleichen Schüler isoliert alleine stehen, die werden ja nicht nur in der Klasse nicht angenommen, da sitzen sie alle nebeneinander, aber die stehen meistens isoliert von den anderen und werden von den anderen da teilweise auch drangsaliert oder ausgegrenzt. Achten Sie darauf. Noten fallen nicht ohne Grund. Nehmen Sie sich die Zeit für Ihre Schüler und vor allen Dingen, liebe Eltern, nehmen Sie sich die Zeit für Ihre Kinder. Denn das, und das muss ich Ihnen immer wieder sagen, nach 5,5 Jahren und über 45.000 Schülern, in den Gesprächen mit den Eltern, ich habe es nicht gewusst, Herr Stahl. Ich weiß, die haben Angst. Die denken, es geht wieder weg.
Aber wie kann man dann helfen, wenn man merkt, dass das Kind gemobbt wird?
Mein eigener Sohn wurde nach 2 Tagen Grundschule, Sie haben richtig gehört, nach 2 Tagen Grundschule, Samstag war die Einschulung, Montag war erster Schultag, und Dienstag kommt er nach Hause und ist von 4 Jungs zusammengeschlagen worden. Oh Gott. Saß vor mir mit weinenden Blut in der Nase, weinenden Augen und sagte zu mir, flehte mich an, bitte Papa, schick mich nie wieder in die Schule. Papa, ich schwöre dir, ich habe nichts getan. Wissen Sie, und diese Angst in den Augen meines Sohnes und wie er sich geschämt hat, das hat mir das Herz gebrochen. Und wissen Sie, deswegen sage ich Ihnen, ich weiß genau, wie Sie da draußen als Eltern fühlen. Und dann müssen Sie sich genauso behalten wie ich auch. Und
was haben Sie gemacht?
Erstmal, liebe Eltern, ganz ruhig bleiben. Ich weiß, die Wut, die in Ihnen hochkommt. Sie am liebsten würden Sie an die Schule gehen, die Kinder anschreien, schütteln. Das ist das Falscheste, was Sie machen können. Jeder Täter war mal Opfer. Die sind so nicht geboren. Atmen Sie durch und finden Sie am nächsten Tag, gehen Sie in die Schule. Und als allererstes sprechen Sie mit dem zuständigen Klassenlehrer oder Klassenlehrerin. Bleiben Sie in der Hierarchie. Sprechen Sie sie an. Sagen Sie, was passiert ist. Das können ja auch Schüler gewesen sein, die gar nicht in Ihrer Klasse waren. Aber bevor Sie das tun, wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter sich anvertraut, nehmen Sie sich ein Blatt Papier und führen Sie ein Tagebuch. Mobbingvorfälle kommen öfter vor. Deswegen bitte ich alle Eltern, führt ein Mobbing-Tagebuch. Darin schreiben Sie auf, was ist passiert, wo ist es passiert, wann ist es passiert, wer war beteiligt, wie hat die Schule darauf reagiert. Denn die Schule ist verpflichtet, besonders bei Gewaltvorfällen, eine Gewaltmeldung zu schreiben. Tut sie dies nicht, verletzt sie ihre Aufsichtspflicht und ihre Fürsorgepflicht. Aber das ist erstmal Schritt 2. Entscheidend ist dann am nächsten Tag, das gilt für mich genauso wie für Sie, bin ich dann hin. Habe mit der Klassenlehrerin gesprochen, die erstmal natürlich schockiert war. Wir reden hier von dem 2. Schultag, ja, also das war mir schon klar. Und ich wusste ja durch meinen Sohn, dass das Ältere waren. Das heißt, die waren nicht in der gleichen Klasse. Dann habe ich nicht lange gewartet und habe das Gespräch mit dem Direktor gesucht. Viele Direktoren haben Angst, sich diesem Thema zu stellen. Und das habe ich auch bei ihm gemerkt. Ich glaube, das ist wie so der Klassiker. Viele Eltern, die mir zuhören, es gibt denn dieses, mal gucken, was ihr Sohn gemacht hat. Ihr Sohn ist ja auch kein Unschuldslamm. Diese Schuldumkehr, dieses Relativieren der Schuld, das hat, ohne zu zögern, wurde das auch bei mir gemacht. Dann habe ich gesagt, stopp mal. Sie erinnern sich nicht an mich, oder? Wissen Sie, Sie machen das hier nicht zum ersten Mal. Das merke ich. Mein Sohn ist am Samstag eingeschult worden. Da ist der kreidebleich geworden. Der ist so in seinem Mainstream gewesen, das macht er nicht zum ersten Mal. Und dann habe ich Tachless gesprochen, Klartext. Und auch gesagt, wissen Sie, ich benutze meinen Bekanntheitsgrad eigentlich so gut wie nie. Aber hier und jetzt, ich weiß, wie Mobbing sich anfühlt, als eigener Erfahrung. Und mein Sohn hat Angst. Und wenn mein Kind leidet, da habe ich keine Probleme, da stelle ich die Schule auf den Kopf. Entweder wir reden jetzt richtig darüber und wir machen was und wir finden Möglichkeiten, oder ich gehe damit, wenn es sein muss, an die Presse.
Und wie hat sich das aufgelöst?
Es hat darin geendet, dass wir ein sachliches, kompetentes Gespräch geführt haben und dass mir die Augen geöffnet wurden. Der Direktor hat einfach nur gesagt, wissen Sie, Herr Stahl, ich habe so viele Gewaltmeldungen und wir melden die. Wirklich, wir melden nahezu alle. Und umso mehr wir melden, umso mehr sind wir die Dummen. Hm. Und die melden hier teilweise gar keine. Und die stehen dann auf einmal in den Zahlen, in der Statistik unten, weil sie nicht melden. Wir haben alle die gleichen Probleme. Aber wir werden vom Schulsystem im Stich gelassen. Und das hat mir vor 5,5 Jahren die Augen geöffnet.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Stahl, was können denn Eltern tun, wenn das Kind geschlagen wird?
Auch wenn es eingestellt wird, machen Sie bei einem Gewaltvorfall, ich rede nicht davon, dass der Inne den mal schubst, der fällt hin, sondern wirklich von Gewalt, das kann man ja einstufen. Machen Sie immer sofort eine Anzeige wegen Körperverletzung. Wissen Sie warum? Das wird natürlich eingestellt, selbst wenn das noch kleine Kinder sind. Aber es hat einen präventiven Faktor. Denn es werden sowohl die Eltern als auch die Kinder zur Polizei geladen und müssen eine Aussage machen. Und das hat doch eine Schockwirkung. Und das ist doch besser, die Kleinen erleben das gleich, um dann nie wieder zu sitzen. Und ihre Eltern auch. Als statt man das runterspielt und sagt, das wird sowieso eingestellt oder es nicht macht. Und das haben wir auch gemacht. Die haben sofort Anzeigen gestuft, die mussten alle hin. Und dann habe ich aber gesagt, wir müssen hier an der Schule was machen. Und dann habe ich dort mit den Schülern, das war dann der Punkt, dass ich gesagt habe, ich würde hier gerne auch an der Schule was verändern. Wir müssten mal über dieses Thema reden. Und das haben wir getan. Und für meinen Sohn hat sich dadurch einiges verändert. Vor allen Dingen deshalb, weil er gemerkt hat, dass sein eigener Vater, und das ist für jede Mutter und jeden Vater da draußen essentiell wichtig, ihr eigenes Kind merkt, meine Mutter und mein Vater stehen für mich ein, helfen mir.
Nehme ich ernst, ja. Ja. Nun kann es ja auch sein, dass man erfährt, dass das eigene Kind
der Täter ist.
Mhm. Da sind viele Eltern sicherlich auch geschockt, weil sie das nicht erwarten von ihrem Kind. Was kann man denn tun, wenn man erfährt, dass das eigene Kind der Täter ist und andere Kinder mobbt?
Vom Opfer zum Mittäter und Täter ist es nur ein Schritt. Und wissen Sie warum? Sie erinnern sich an unser Anfang unseres Gesprächs, um dazuzugehören.
Mhm. Aber was kann man denn als Eltern tun? Wie kann ich dann mein Kind auch wieder auf die Spur bringen und die Spirale durchbrechen?
Genau. Erstens natürlich auch durch Klarheit, durch Konsequenzen. Wir müssen unseren Kindern, das sind Kinder, die brauchen Orientierung. Wir müssen unseren Kindern klare Regeln vermitteln, klare Werte vermitteln. Deswegen sage ich immer, wenn ich immer höre, ja, Respekt und Toleranz, das müssen doch die Schule vermitteln. Dann sage ich immer, was bitte? Wie bitte, liebe Eltern?
Das muss von den Eltern
Richtig, die ersten 5, 6 Jahre sind die Kinder bei uns. Wir als Elternteil müssen den Respekt und Toleranz vermitteln. Wenn die Lehrer das dann noch zusätzlich machen, danke, liebe Lehrer, aber das ist nicht ihre Aufgabe, es ist unsere Aufgabe. Wir können nicht den Finger auf die Lehrer zeigen, ohne uns selber die Schuld zu geben. Wer hat denn unsere Kinder die Handys gekauft? Wer kauft denn unsere Kinder die gewaltverherrlichen Spiele? Wer macht denn das, die Lehrer? Nee, das sind wir. Oder wir lassen es zu. Wir müssen als erstes, und wir meine ich nämlich, wir alle, die Gesellschaft, das Geschwür, was in uns allen ist, wir müssen als Gesellschaft umdenken. Natürlich ist es einfach, Prävention da zu machen, wo die Kinder zusammen sind, in der Schule. Aber es ist kein schulisches Problem. Es findet dort nur statt, aber nicht nur statt. Wenn Sie da später rausgehen, ist es in den Berufsschulen, in den Auszubildendenplätzen und in den Firmen. Wissen Sie, wie man das nennt, wenn ein Chef jemanden fertig macht? Dann nennt es Bossing.
Bossing.
Bossing. Genauso. Und genauso ist es, wenn Sie, egal bei welcher Firma, und ich bin ja mittlerweile auch in Betrieben und die sind nicht klein. Das sind Riesenkonzerne, die mich holen, über dieses Thema zu sprechen, zu sensibilisieren, denn darum geht es. Der Unterschied ist, in einem Firma könnte ich als Angestellter sagen, ich gehe zu meinem Betriebsrat oder ich kündige. Aber ein Kind kann nicht kündigen. Die sind gezwungen, auch alleine schon aufgrund des Lebensraums der Eltern dort zu bleiben. Und deswegen ist es so wichtig, das Thema klar und deutlich anzusprechen. Und niemand möchte doch, ganz ehrlich, liebe Eltern, niemand möchte, dass sein Kind ein Täter ist, ein Opfer ist oder ein Mitläufer. Wir hören immer wieder den Klassiker, mein Kind tut nichts. Mhm. Richtig, liebe Mama, lieber Papa, ihr Kind tut nichts. Jetzt schaut munter weg und akzeptiert, dass andere, nur er selber, nicht zum Opfer wird. Ist das unsere Form von Zivilcourage? Wissen Sie? Es ist nicht der Täter, der gefährlich ist.
Sondern es sind die, die zugucken und
nichts
tun.
Richtig. Es ist nicht der eine oder die zwei, die anfangen. Es sind die vielen, die mitmachen und mitlachen, die es akzeptieren und klatschen. Wenn wir den Tätern die Bühne wegnehmen, weil die Mitläufer nicht mehr klatschen, dann verliert er seine Energie. Wir entziehen ihm das Benzin, um weiterzumachen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben von Itgi eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Sie schreibt, mir als Mutter wurde vom Direktor gesagt, dass mein lieber, immer hilfsbereiter Sohn mit seiner Art, seiner introvertierten Art, die anderen ja zum Mobbing auffordert. Gott sei Dank haben wir nach diesem Gespräch eine menschliche Schule gefunden, für die Inklusion kein Fremdwort war und auch Autisten angstfrei leben und lernen können. Mein Sohn wollte sich damals umbringen. Inzwischen ist er IT-Experte. Meine Erfahrungen, gebt niemals den Gemobbten die Schuld. Danke für den wichtigen Beitrag heute in eurem Programm. Dankeschön, Itgi, für diese Zeilen. Ja, vorhin hat Carsten Stahle erzählt, wie er als 10-Jähriger von älteren Schülern an seiner Schule gemobbt wurde. Er wurde erpresst, musste Geld abgeben, hat dafür seine Eltern beklaut. Der Höhepunkt des Mobbings war, als die 5 älteren Schüler ihn in eine Baugrube geschubst und auf ihn uriniert haben. Er wäre beinahe gestorben. Durch Zufall hat ihn ein Rentner nach ein paar Stunden entdeckt, hat den Krankenwagen gerufen und dann lag Carsten Stahl 4 Tage im Koma. Als er aufgewacht ist, hat er sich nicht getraut zu sagen, was passiert ist, aus Angst vor der Rache der Täter. Wie ging das Leben nach dieser Attacke weiter?
Erstmal bist du natürlich eine Weile außer Gefecht gesetzt. Und dann kommst du wieder zur Schule. Und dann, der war 15, der ist dann von der Schule gegangen. Der war ja fertig.
Hatten Sie dann Ruhe?
Wissen Sie, wann ich Ruhe hatte? Als ich angefangen habe mitzumachen. Als ich mitgelacht habe, mitgeschubst habe, mitverarscht habe. Dann war ich auf einmal nicht mehr der draußen stand. Dann hat man gesagt, hey, du bist ja gar nicht so uncool.
Das war Ihre Überlebensstrategie.
Richtig,
im Grunde genommen.
Richtig, es ist nicht meine. Es ist die Überlebensstrategie in ganz Deutschland von gemobbten Kindern und von allen, die gemobbt haben. Es ist die Überlebensstrategie des Teufelskreises, der Gruppendynamik in ganz Deutschland, Europa und der ganzen Welt. Denn Mobbing gibt's nicht nur bei uns. Ich bin in Österreich, ich bin in der Schweiz, es ist überall. Aber im Gegensatz zu Dänemark und Holland, die dagegen kämpfen, machen wir gar nichts in Deutschland. Und das, sorry, kotzt mich einfach nur an. Und deshalb müssen wir da was verändern. Ich bin erst rausgekommen aus dem Teufelskreis, als ich selber zum Opfer, vom Opfer zum Täter wurde oder mit Täter und dann zum Täter. Und wissen Sie, da bin ich ja auch gewachsen. Ich komme in die Pubertät, habe einen Riesenschuss gemacht. Und auf immer war ich das Kalb, der Große, kräftig. Hab mich dann noch stark gemacht. Meine Wut und meine Angst vertuscht hinter meinen kräftigen Körper. Ich habe Kampfsport gemacht.
Wie sind Sie dann aber aus dieser Gewaltspirale wieder rausgekommen? Es war Ihre Überlebensstrategie, dann selber zum Täter zu werden.
Erstmal bin ich gar nicht rausgekommen. Ich bin immer tiefer gerutscht.
Sie sind ja mit 17 sind Sie auf die schiefe Bahn geraten. Ne? Mhm. Wie ist das zustande gekommen?
Damals, ich komme aus Berlin-Neukölln. Berlin-Neukölln war damals schon kriminell, ist es heute auch. Wenn man Gewalt erfährt, verändert das einen Menschen, egal welcher Gewalt. Und wenn man sich da raushelfen lässt und vielleicht auch Unterstützung kriegt, dann kann der Geist vielleicht heilen. Wenn man aber dann merkt, erst wenn ich zuschlage, mitmache, lässt man mich in Ruhe. Dann verdrängt man das, man verarbeitet das nie. Und man wird selber zum Gewalttäter. Und wenn man das dann immer wieder als Schutzmechanismus nimmt, merkt man irgendwann gar nicht mehr, dass man dann gar nicht mehr bedroht wird. Man benutzt das schon als legitimes Mittel. Man sagt sich auch, na, mir ist es passiert, dann mache ich es mit anderen auch. Und wenn man das regelmäßig tut, kommt früher oder später die Polizei. Und wenn man dann in den Konflikt mit der Polizei kommt, kommt man ganz schnell an den Punkt, das merkt man gar nicht, dass du auf einmal von der Gesellschaft ausgegrenzt wird, weil du nämlich ein Intensivtäter, ein jugendlicher Intensivtäter wird, der ständig Gewalt ausübt.
Ja. Nun schreiben Sie in Ihrem Buch ja auch über Ihre Zeit in Berlin-Neukölln in der Kriminalität. Sie waren Boss einer Gang für 17 Jahre. Wie ist das dann aber zustande gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, und ich kam in die Kriminalität. Warum? Also ich wurde von der Gesellschaft dann auch schon nicht mehr also schief angesehen. Also der hat Gewalt, gib dich nicht mit denen ab. Du hast denn die Freunde, die du dadurch hast, selber meistens Gewalttäter. So, wenn du gewalttätig bist und, sagen wir, auch keinen Job findest, keine Ausbildung findest, das habe ich zwar dann irgendwann auch später gemacht, aber mehr zum Wunsch meines Vaters. So, aber dann ist es so, dann stehst du oft, hängst ab. Damals gab es so Jugendclubs, die schaffen wir ja alle ab, damit unsere Kinder heute nur noch auf der Straße stehen. So, und dann stehst du irgendwo und dann gab es damals halt diese kriminellen Gangs, größere, erfolgreiche, mit dicken Autos, den passenden Frauen dazu, also alle diese Werte, die wir heute auch in den Medien, besonders in den gewaltverhärteten Spielen, vorgelebt kriegen. Die gab's ja damals so noch nicht. Und wir sehen die. Und die waren cool. Und alle hatten Respekt vor denen. Respekt, ein ganz wichtiges Wort für ein Mobbing-Opfer. Mir tut niemand was. Und dann kamen die auf uns zu. Und die suchen immer wieder welche, die Scheiße bauen, weil sie ja noch nicht voll strafmündig sind. Damals bei mir waren's Kriminelle. Schauen Sie mal, was wir heute haben. Die rutschen ab in Rechtsextremismus, in Linksextremismus oder in Salafismus. Oft sind es die Outsider, die jetzt keinen Weg mehr reinfinden, die Ausgegrenzten, die dann, und da kommt das Wort, eine Ersatzfamilie suchen. Einen, dann kommen die auf dich zu und sagen, ey, ein Typ wie du, du bist doch cool, komm zu uns.
Und haben Sie das auch wirklich so dann als Familie empfunden? Also Sie haben Anerkennung erlebt? Wird Ihnen jeder bestätigen.
Wird Ihnen jeder.
Aber welche Werte zählen denn dann in so einer kriminellen Gang?
Na, die du dann als deine Werte, wenn du die richtigen Werte nicht mehr kennst. Eigentlich sind ja die richtigen Werte Menschlichkeit, Tugenden wie Respekt und Toleranz. Aber wenn ich mir damals vorstelle, ich habe die ja durch Gewalt ja verdrängt und nicht mehr gelebt. Heute müssen die Kinder noch nicht mal dazu gewalttätig werden. Die brauchen nur Computerspiele spielen. Gewalt wird da verherrlicht. Wir leben in einer Zeit, in der man Gewalt und Sexismus und Rassismus einen Echo bekommen hat. Hören Sie sich mal die Texte an, die unsere Kinder heute hören. Da müssen die noch nicht mal zugeschlagen haben. Die leben Gangster-Style. Es ist geil, ein Gangster zu sein.
Aber wenn es so geil war für Sie, ein Gangster zu sein, ja, über 17 Jahre, ja. Warum und wie sind Sie dann da ausgestiegen? Man kann ja nicht einfach sagen, oh so, ab heute habe ich keine Lust mehr drauf.
Das passiert auch nicht so. Du bist da drin und du sagst es, das läuft ja für dich. Da gibt es halt immer wieder mal Konflikte mit der Polizei und anderen. Und ich will es Ihnen jetzt mal so sagen, wie ich es auch in meinen Seminaren sage. Die wichtigste Regel, die ich nicht beachtet habe, und die wichtigste Regel heißt nicht, lass dich nicht erwischen. Die wichtigste Regel heißt, habe keine Familie. Wenn du kriminell bist, hast du Feinde. Andere Kriminelle, die das wollen, was du hast. Deine Macht, dein Geld. Und ich habe damals diese Regel gebrochen und habe mich verliebt. Wie eine junge Frau, die 21 war. Ja, wir haben auch nicht aufgepasst und sie ist ziemlich schnell schwanger geworden. Und ich habe das meinem Kollegen, wenn man so will, meinem Kumpel, meinem besten Freund erzählt. Und noch eine Regel. Wenn man kriminell ist, hat man keine Freunde. Die wollen alle nur das, was du hast. Sei auf der Hut, die verraten dich schneller, als du denkst. Und der hat das meinen Feinden erzählt. Und die brauchten eine Schwachstelle. Denn zu mir haben sie sich nicht getraut, weil ich hätte mich gewehrt. Ich war auch nicht unbewaffnet. Und ich hatte meinen Ruf. Nein, wie gesagt, hab keine Familie. Diese Regel hab ich gebrochen. Und meine Freundin war 21 und war im vierten Monat schwanger. Und sie wollten ihr nur Angst machen. Und diese Situation ist eskaliert. Und daraus ist geworden, dass sie zu dritt missbraucht haben, geschlagen haben, die Treppe runtergestoßen haben und mehrfach in den Bauch getreten haben, dass sie unser Kind, was sie in sich trug. Und das war schon 4,5 Monate alt. Und das wäre ein Junge geworden, zu Tode kam. Ich habe vor über 20 Jahren mein eigenes Kind begraben.
Um sie zu schwächen, haben die das getan.
Und das haben sie. Sie haben mir damit gezeigt, dass du nicht allmächtig bist, was nämlich man denkt, wenn man ein Gangster ist, dass man nicht verwundbar ist. Doch ist man. Der Knast verändert nicht. Der Knast, da lernst du nur maximal, dich beim nächsten Mal nicht erwischen zu werden oder lässt noch schlimmere Gangster kehren. Nein, das hat mich verändert.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Stahl, was hat dieses Erlebnis mit Ihnen gemacht? Welche Auswirkungen hatte das auf Ihr Leben?
Dass es mich erstens gezeigt hat, dass du nicht allmächtig bist. Und es hat mich noch wütender gemacht, noch verzweifelter, weil die Frau, die habe ich ja belogen, weil ich ein egoistisches Arschloch war.
Die wusste nicht, dass sie
natürlich nicht, erzählst du nicht. Nee. Die dachte, die war ja auch jünger und die dachte, das alles kommt daher, weil ich Versicherungsvertreter bin, weil ich sie belogen habe, weil ich ja ein Egoist war, weil es mir nur um mich ging. Und in dem Moment, wie sie das wusste, hat sie mich verlassen und wollte mit mir nichts mehr zu tun haben. Und dann brach meine Welt zusammen, von einem Tag zum anderen. Nochmal, ich hatte alles. Geld, Ruhm. Von einem Tag zum anderen war mein Leben nicht mehr das Gleiche. Ich habe alles verloren, was mir wirklich was bedeutet hat. Und das wurde mir bewusst. Und egal, was ich getan habe, um diesen Hass und diese Rache, als ich erfahren habe, wer es war, zu lindern, diese Rache hat mich nicht gerettet. Die hat mich nur tiefer in den Kreis dieses ganzen Systems gezogen.
Ich habe angefangen auch an mit Drogen und Alkohol.
Ich habe meine Wut und meine Verzweiflung immer wieder in Drogen dann auch. Ich habe noch nie Drogen zuvor genommen. Ich fing an zu trinken, dann Kokain zu nehmen. Ich habe wirklich mir alle möglichen Drogen außer Heroin besorgt und habe sie genommen. Und immer, wenn ich aus dem Delirium wieder aufgewacht bin, waren die Dämonen wieder da. Und ich musste mein eigenes Gesicht sehen, denn ich war derjenige, der sich entschieden hat, kriminell zu werden. Ich war derjenige, der die Gefahr nach Hause geholt hat. Ich war derjenige. Und irgendwann gab es den Moment, wo ich mir gesagt habe, entweder nimmst du dir jetzt das Leben, aber dann wirst du nie erfahren, wie es ist, Vater zu sein. Oder du versuchst, etwas zu verändern. Und am 28. Januar 2008 kamen 5.351 Gramm und 56 Zentimeter blonde Haare und blaue Augen mein Leben verändert. An dem Tag ist mein Sohn Nikolai zur Welt gekommen. Und mein Sohn hat im wahrsten Sinne des Wortes mein Leben gerettet. Und an dem Tag habe ich allem den Rücken gekehrt. bin ausgestiegen, habe mich rausgekauft, bin 2 Jahre lang rumgelaufen, habe gedacht, naja, bringen sie dich heute um? Nein, heute bin ich der Einzige, der von diesen 5, die da das Sagen hatten, noch leben. Alle anderen sind tot. Ich wäre heute im Knast oder ich wäre tot. Mein Sohn hat mir im wahrsten Sinne mein Leben gerettet. Und ich habe mir geschworen, damals, als mein Sohn zur Welt kam, sollte noch mal irgendwas kommen. Und mein Sohn oder meine Familie oder meine Kinder würden bedroht werden, werde ich alles dafür tun, dass mein Kind keine Angst haben muss. Und nach dem 2. Schultag meines Sohnes habe ich gewusst, ich muss diesem Mobbing an der Schule meines Sohnes ein Ende setzen. Und danach kamen so viele Menschen auf mich zu und haben mich angefleht, ihrem Kind auch zu helfen. Dass ich das jeden Tag tue, seit 5,5 Jahren.
Darf ich noch fragen, wie haben Sie aber gelernt, auch diese Gewalt, die ja einen Großteil Ihres Lebens ausgemacht hat, die Sie zum einen selbst erfahren haben, aber dann auch selbst ausgeübt haben, damit umzugehen?
Zu kanalisieren?
Ja, die sozusagen umzulenken.
Ja, also erstmal bin ich ja, das merkt man wahrscheinlich an meiner Art zu reden, ich bin sehr schnell, ich bin sehr impulsiv und ich bin ein emotionaler Mensch. Ich mache viel Sport. Ich habe wirklich viel zu tun, aber eine viel wichtige Frage war die, der Mann, der das Buch mit mir geschrieben hat, Jürgen Lemke, ist ja auch Jugendpsychologe und hat mich gefragt, Carsten, hast du jemals eine Therapie gemacht? Hast du dir jemals helfen lassen? Nee, habe ich nicht. Aber ich sag dir was, jeden Tag, wenn ich mit den Kindern, ob es 50 oder manchmal 1500 Schüler sind, zusammenarbeite, meine Geschichte erzähle und ihnen helfe, rauszukommen aus dieser Gruppendynamik, keine Angst mehr zu haben, keine Wut mehr zu haben, jedes Mal helfe ich damit auch mir. Und für alle, die da draußen sind. Ich habe keine Titel, das stimmt. Aber wer heilt, hat Recht. Ich kann meine Vergangenheit nicht ändern. Aber ich empfinde es als meine Pflicht. Als Mensch, als Vater und als Vorbild für Millionen von Menschen. Dabei mitzuhelfen, die Kinder davor zu bewahren, was ich erlebt habe. Und daraus zu lernen, was ich falsch gemacht habe. Meine Kinder sind heute schon bessere Menschen, als ich es je werden kann. Die haben Zivilcourage. Die setzen sich ein, die stellen sich hin und versuchen, was zu verändern. Und vielleicht ist das größte Wunder, was ich geschafft habe. Dass ich als Mensch mit dieser Vergangenheit 2 Kinder habe, die es besser machen.
Ich wünsche Ihnen von Herzen weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Arbeit und aber auch genug Zeit für Ihre Familie, für Ihre Kinder. Und ich möchte Ihnen gern zum Abschied ein kleines Geschenk überreichen. Das ist ein Buch. Die 4 Versprechen von Don Miguel Ruiz und die 4 Versprechen, nach denen man leben kann, heißen: Das erste Versprechen, verwenden Sie mit Bedacht Ihre Worte und seien Sie untadelig mit Ihrem Wort. Das zweite Versprechen, nehmen Sie nichts persönlich. Das dritte Versprechen, ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Und das vierte Versprechen, tun Sie immer Ihr Bestmögliches. Ich merke, dass Sie jeden Tag Ihr Bestmögliches tun. Das ist ein Buch für ruhige Stunden, wenn Sie mal mit dem Zug unterwegs sind, wieder zur nächsten Schule fahren. Vielleicht bringt Sie das zwischendurch auch mal zum
Runter.
Durchatmen. Sie laufen ja immer recht hochtourig. Mhm. Und was Besinnliches.
Schönen Dank. Ich verbringe viel, viel Zeit in der Deutschen Bahn, da werde ich das machen. Ich danke. Ich allen zuhören.
Ich danke Ihnen auch ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Danke.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.